Ja, das ist ja heute wirklich ein ganz besonderer Gottesdienst und dass ich zugegen sein darf, dass Hannelore und Gysi als Mitglieder erneut aufgenommen werden. Auch wir kennen uns seit vielen Jahren. Das ist wirklich einfach etwas sehr Schönes. Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch einen Dank aussprechen. Als ich das vorletzte Mal hier war, da war Dieter noch in unserer Mitte und ich weiß, dass er diesen Gottesdienst jetzt mitverfolgt. Und lieber Dieter, ich möchte dir einfach vielen Dank sagen für all das, was du mir auch in all den Jahren, auch in den verschiedenen Funktionen mitgegeben hast. Dir weiterhin alles Gute, Gott befohlen. Die meisten von euch kennen die Werbung Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Und warum sollten wir uns eigentlich nicht davon verführen lassen, auch wenn jetzt für viele vielleicht gerade Fastenzeit ist? Und immer wieder taucht dann doch die Frage auf, warum nicht? Der Jugendliche, der im Laden fragt, wo er die CD sieht, warum eigentlich nicht? Warum sollte ich sie denn nicht mitgehen lassen? Mancher Sportler fragt sich, warum nicht ein wenig Doping, der Ruhm, der Erfolg über andere? Und wenn es dann doch niemand merkt, das ist doch so groß. Und andere machen es doch auch. Also warum nicht? Da ist die bildhübsche Arbeitskollegin, der attraktive Nachbar. Warum eigentlich nicht so ein kleiner Flirt? Darf man das eigentlich heute noch so eng sehen? Und in den Medien, da wird es doch auch überall propagiert. Wie vielen Versuchungen sind wir tagtäglich ausgesetzt? Sexuellen Versuchungen, finanziellen Versuchungen. Da ist die Handwerkerarbeit ohne Rechnung, aber gegen Barzahlung. Ich hörte eine nette Geschichte. Beim jungen Ehepaar, da wurden die Finanzen knapp und sie beschlossen einen gemeinsamen Sparkurs. Doch ein paar Tage später fragte die Freundin der jungen Frau, ob sie nicht zusammen einen Stadtbummel machen könnten. Es gäbe super Sonderangebote und sie bräuchten ja nichts zu kaufen, halt nur mal gucken. Gesagt, getan, nur in einem Geschäft, da hing ein Kleid wie für die junge Frau maßgeschneidert. Die Farbe passte genau zu ihren Augen, es stand ihr ganz wunderbar und war sogar um die Hälfte herabgesetzt. Ein kurzer Kampf tobte in ihr, ein bisschen meldete sich das Gewissen, aber dann kaufte sie es doch. Abends kam ihr Mann nach Hause und sah das Kleid. Wir waren uns doch einig, dass wir sparen müssen. Wie konntest du nur das Kleid kaufen? Das war der Teufel, schluchzte sie. Der hat mir die ganze Zeit geschmeichelt, wie gut das Kleid aussieht. Dann hättest du eben sagen müssen, Teufel, weiche von mir. Das habe ich doch, weinte die Frau. Aber dann hat der Teufel gesagt, von hinten sieht es noch viel besser aus. Wie gesagt, der Versuchung erlegen. Wir Menschen, wir bestehen aus Körper, Seele und Geist und auf all diesen drei Ebenen müssen wir mit Angriffen des Feindes, mit Versuchungen, Verführungen rechnen. So ging es schon bei Adam und Eva los. Und jetzt fantasiere ich ein bisschen, die zwei hatten den ganzen Tag im Garten Eden geschafft. Schließlich hatte Gott ihnen ja eine Aufgabe gegeben, den Garten zu bestellen. Alles war fertig, die beiden sahen zufrieden ihre Hände Tagwerk und nahmen dann noch ein Bad im Fluss und hatten nun Hunger. Also schlenderten sie durch den Garten und sahen die rotbackigen Äpfel, die saftigen Birnen und die samtweichen Pfirsiche. Doch dann fiel ihr Blick auf die Früchte des Baumes der Erkenntnis. Wie die wohl schmecken würden. die würden ihren Hunger bestimmt viel besser stillen als all die anderen Früchte. Wir wissen ja, man sollte nie hungrig einkaufen gehen. Die Verlockung begann auf der körperlichen Ebene des Hungers. Sie sahen die Früchte, wie lecker sie aussahen, einfach super. Ihnen lief das Wasser im Munde zusammen. Nun wurde die seelische Ebene angesprochen. Und dann kam der Feind angeschlängelt. Sollte Gott gesagt haben. Jetzt erfolgte der Angriff auf der geistlichen Ebene. Und wir wissen alle, wie die Sache ausging, der Versuchung erlegen. So wie Adam und Eva versucht wurden, wollte der Feind auch unseren Herrn Jesus Christus versuchen. Und er griff ihn auf allen drei Ebenen, körperlich, seelisch und geistlich an. Letzten Sonntag hat Olaf hier gepredigt. Er hatte einen ganz bekannten Text aus dem Alten Testament, Psalm 23. Und heute ist es ebenfalls ein sehr bekannter Text aus Matthäus 4, die Verse 1 bis 11, die Versuchung. Jesus wurde vom Feind versucht. Das zeigt einmal mehr, dass Jesus ganz Mensch geworden war und mit genau diesen Dingen zu kämpfen hatte, wie wir alle auch. Dann heißt es in den ersten zwei Versen: Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, da war er sehr hungrig. Diese Geschichte steht am Anfang des Wirkens von Jesus. Jesus wird vom Geist von Gott in die Wüste geführt und versucht. Können wir das verstehen? Alle Initiative geht hier von Gott aus. Gott lässt es zu, dass sein Sohn versucht wird. Gott will, dass er diesen Weg voller Versuchungen geht. Es ist übrigens nicht die einzige Versuchungsgeschichte in der Bibel. Sie steht in einer langen Reihe. Da ist Abraham, der seinen einzigen Sohn opfern soll. Da ist Hiob, der vom Teufel hart versucht wurde. Und von Adam und Eva haben wir schon gehört. Gott ungehorsam, plötzlich ist die Sünde, die Rebellion gegen Gott in dieser Welt. Und darum geht es ja in dieser Geschichte. Jesus besiegt die Anfechtung. Was für eine geheimnisvolle Geschichte, dachte ich bei der Vorbereitung, die wir heute Morgen betrachten wollen. Jesus fastet in der Wüste 40 Tage, 40 Nächte. Er fastet und betet. Und in der Stille will er Klarheit über seinen weiteren Weg bekommen. Und plötzlich begegnet ihm ein ganz anderer, Satan, der Widersacher. Ausgerechnet in der Stille, ausgerechnet beim Beten und Fasten, da begegnet ihm der Teufel. Es wird nicht beschrieben, woher. Es wird auch nicht fantasiert, wie er aussieht. Bestimmt nicht so, wie er heute oft als Witzfigur mit Klumpfuß und Dreizack dargestellt wird. Ich dachte auch, uns kann der Teufel heute in ganz unterschiedlichen Personen begegnen. Vielleicht als ein angeblich gebildeter Wissenschaftler, der intelligent daherkommt, fromm daherredet, in Talkrunden oder in irgendwelchen Kommentaren, aber unseren Glauben an Jesus Christus einfach nur lächerlich macht. Oder der smarte Geschäftsmann, der alle Register der Verkaufspsychologie zieht, rhetorisch brillant, versucht uns halt zu beeinflussen und in unserem christlich geprägten Lebensstil davon einfach nichts wissen will. Auf jeden Fall ist es schon interessant, wie schlau der Teufel ist. Und genau am schwächsten Punkt, da setzt er an, bei Jesus war es vermutlich der Hunger. Wie gesagt, Jesus, 40 Tage gebetet, gefastet und jetzt unbändigen Hunger, wahrscheinlich körperlich, emotional, total erschöpft. Jetzt oder nie, dachte der Feind. Jeder hat seinen Preis, dieser Gottessohn sicherlich auch, aber ich werde ihn zu Fall bringen. Wie gesagt, der Feind hat nur das eine Ziel, Jesus vom Kreuz abzuhalten. Er will das Unmögliche möglich machen, dass Jesus den Weg nicht geht, den der Vater bestimmt hat. Und so will er auch uns von der Nachfolge, vom Glauben an den gekreuzigten, an den auferstandenen Gottessohn abhalten. Den Feind, den stört es nicht, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Er hat kein Problem damit, dass wir bedürftigen Menschen hier helfen oder uns musikalisch einbringen. Ihm ist es egal, ob du in der Gemeinde mitarbeitest, an einen Gott oder an ein höheres Wesen glaubst, solange wir nicht an den Gekreuzigten glauben. Und dann ist die erste Versuchung. Aus Steinen Brot die körperliche Ebene. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Wie gesagt, nach so langem Fasten hatte Jesus Hunger. Und darum sagt der Feind, schaff Brot heran, still doch dieses körperliche Verlangen. Ich dachte so, vielleicht denken wir auch manchmal, ja Herr, schaff doch Brot heran. Schau doch die Kinder mit ihren Hungerbäuchen in Afrika, die Jugendlichen, die auf den Müllhalden und in den Slums Brasilien, Südafrika im Abfall nach einer verschimmelten Brotkruste suchen, um einfach nur ihren Hunger zu stillen. Herr, sieh doch die Menschen, die auf der Flucht sind, Flucht vor Krieg und Terror, die Menschen, die durch Erdbeben oder Überschwemmungen alles verloren haben. Herr, siehst du denn ihren Hunger nicht? Bitte schaff doch Brot heran. Und Jesus sieht das. Ihm ist der Hunger in der Welt nicht egal. Er sieht auch den Überfluss auf der einen Seite der Welt und den großen Mangel auf der anderen Seite. Er sieht, wie viele Lebensmittel tagtäglich einfach nur auf dem Müll landen. Jesus sieht das. Und er weiß auch, was Hunger ist. Hat er doch selbst erlebt. Aber Jesus gab auch den Menschen Brot. Wir wissen, 5000, dann 4000 Menschen hat er gespeist. Aber Jesus, er weiß noch mehr. Er weiß, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Was nützt ein voller Magen, wenn das Herz leer ist? Was nützt es, wenn wir uns die Kalorien reinhauen, uns aber unsere Einsamkeit, unsere Verlorenheit einfach umhaut? Was nützt denn das schönste Essen bei festlichem Kerzenglanz, wenn in uns alles dunkel und kalt ist? Im Johannesevangelium, da heißt es, Jesus kam, damit wir das Leben und volle Genüge haben. Deshalb hat er sich ans Kreuz schlagen lassen. Und darum lädt er uns auch ein beim Abendmahl. Er lädt uns an seinen Tisch ein. Komm und iss, mein Leib für dich gegeben. Komm und trink, mein Blut für dich vergossen. Deshalb, Jesus, Jesu Wort ist wahr. Ich bin das Brot des Lebens. Und das bewies er bei seiner Auferstehung zu Ostern. Und ohne diesen Herrn, da können wir bei vollem Kühlschrank verhungern. Ohne ihn können wir den größten Überfluss haben und doch fehlt es an allen Ecken und Enden. Deshalb auch uns, dich und mich, will der Feind immer wieder abhalten. Abhalten vom Weg der Kreuzesnachfolge. Aber Jesus zeigt uns auch, wie wir widerstehen können. Der Teufel ist nur durch Gottes Wort zu schlagen. Und wer die Bibel aufschlägt, der kann den Teufel auch zurückschlagen. Die Bibel ist die einzige Waffe, diesen Versucher in die Wüste zu schicken. Und deshalb sagt Jesus: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und damit sind wir bei der zweiten Versuchung. Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter, denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße nicht stolpern. Jesus antwortete: Die Schrift sagt aber euch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Satan gibt sich nicht gleich geschlagen. Er führt ihn an den höchsten Punkt der Tempelmauer in Jerusalem. Vielleicht feiert die Menge gerade Gottesdienst. Bist du der Sohn Gottes, so sagt der Teufel, dann stürz dich hinunter, denn es steht geschrieben. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht einmal an einen Stein stößt. Jesus sieht hinab in den Abgrund. Die Engel werden dir helfen, also warum nicht? Jesus, das wäre doch großartig. Was wäre das für ein Ereignis? Jesus schwebt mitten im Gottesdienst von dem Dach des Tempels herunter, von den Engeln auf Händen getragen. Was für ein Spektakel. Jesus, die Menschen, die werden dir zu Füßen liegen. Und da müssen sie doch glauben. Auf, stürz dich hinab. Ja, eine Sensation, ein sichtbarer Gottesbeweis. Irgendwie sehen wir uns doch alle manchmal danach. So etwas in unserer Welt, wo doch alles nur nach Verstand, nach Vernunft geht und man erklären möchte. Könnte uns durch so ein Wunder der Glaube nicht viel leichter gemacht werden? Gerade wenn wir in unserem Leben mit unseren Möglichkeiten einfach am Ende sind. Gerade dann, wenn wir am Boden sind, dann sehnen wir uns doch manchmal nach sichtbaren Beweisen. Bereits im Alten Testament beim Propheten Jesaja, dieser Hilfeschrei zu Gott: Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. In einem Adventslied, da wird es so ausgedrückt: Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? Da sind sie, die gellenden Warumschreie unserer Zeit. Inmitten aller Nöte, inmitten aller Katastrophen, von denen es fürwahr doch reichlich gibt. Ach, wenn wir doch nur etwas Sichtbares hätten, woran wir uns halten könnten. Deshalb, bitte, Jesus, spring doch herab vom Tempel und lass dich von deinen Engeln tragen. Und Jesus, er bleibt oben auf der Zinne des Tempels. Ja, es stimmt. Jesus sieht dich und mich. Er weiß, was uns umtreibt. Er weiß um deine und meine Nöte, was wir an Krankheit und Schwermut vielleicht auch herumtragen. Er weiß um all das sinnlose Leiden und Sterben in der Ukraine seit nunmehr 2 Jahren. Er weiß um den Hass, den Streit deines Alltags, der dir oft den Atem nimmt und dich zu Boden drückt. Er weiß um deine Ängste und auch um deine und meine Versuchungen. Aber mehr noch, Jesus ist der, der für uns bei Gott eintritt, der wahre Hohepriester Jesus, der mitfühlt, der Anteil nimmt, der alles am eigenen Leib durchlitten hat. In ihm hast du wirklich einen Herrn, der dich festhält und der dich niemals fallen lässt. Er, der gute Hirte, der mit dir auch durch das finstere Tal der Anfechtungen geht und der keinen Schritt von deiner Seite weicht. Er ist der Heiland, der den Leib, der Heiland, der die kaputten Seelen heilen will und es auch kann. Und genau diesen Heiland, diesen Helfer will Jesus durch sein Leiden und Sterben für dich und mich werden. Deshalb, ihr Lieben, wir brauchen nicht die Sensation, sondern wir brauchen zuallererst ihn. Wir brauchen nicht diesen sagenhaften Tempelflieger, der sich von der Mauer stürzt. Wir brauchen ihn, den wahren Priester, der für uns bei seinem himmlischen Vater Tag und Nacht eintritt. Und deshalb sein Sprung in die Tiefe, ohne dass er Schaden nehmen würde, das wäre bestimmt eine große Sensation. Aber so etwas ist halt nur für den Augenblick so wie ein Luftballon, der schnell wieder zerplatzt. Und so bleibt Jesus auf der Zinne des Tempels stehen und sagt: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und doch, der Teufel gibt noch immer nicht auf. Wenn Jesus auf körperlicher, auf seelischer Ebene standhält, dann aber doch gewiss nicht auf der geistlichen. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges, zeigt ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Scher dich fort von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm. Denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus. Macht und Reichtum, wie viele Menschen, sind nicht diesen Verlockungen erlegen. Krieg und Terror, Bomben, Raketen, Zerstörung, Flucht, Tod, rücksichtslose Machthaber nehmen das Leiden und Sterben unzähliger Menschen in Kauf. Herr Jesus, hörst du diese Angstschreie nicht? Siehst du diese ungerechten Machtverhältnisse nicht? Deshalb schreien wir doch nach Frieden und setzen uns dafür ein. Herr, bitte mach doch der Gewalt ein Ende. Herr, du siehst doch, wir stehen wirklich am Abgrund. Und da macht der Teufel Jesus ein unglaubliches Angebot. Wenn du niederfällst und mich anbetest, dann bekommst du alles, alle Länder, alle Reichtümer. Was für eine teuflische, was für eine dämonische Versuchung. Bete mich an. Das ist doch die Chance. Alle Macht, alle Herrlichkeit gehört dir. Jesus, du bist angesehen, du bist geachtet. Am Kreuz, da bist du verflucht. Der Weg des Kreuzes, das ist ein Schandweg. Da wirst du verspottet, da lacht man dich aus. Das ist der Weg des Scheiterns. Auf Jesus, fall nieder. Aber Jesus, er braucht weder Macht noch Reichtümer. Jesus, er hat die Macht, er hat die Allmacht. Deshalb, Jesus, sind auch unsere Macht und vor allem all unsere Ohnmachtsverhältnisse keinesfalls egal. Er weiß, wie viele Christen leiden, verfolgt werden. Er kennt die Mächtigen, die ihre Macht missbrauchen, nur um ihre Macht zu festigen, die es auf Kosten anderer tun. Und Jesus, er sieht uns, dich und mich. Er sieht auch, wie wir von der Macht des Bösen versklavt sind. Das Gute wollen wir, aber tun wir nicht oft das Schlechte, das Böse. Jesus sieht unsere Schuld und Sünde. Er sieht in unser Innerstes, unser Herzen, Dunkelheit, die uns umgibt. Und Jesus weiß noch mehr. Jesus weiß, die Menschen, sie brauchen keinen neuen starken Herrscher, der die Probleme der Welt löst. Sie brauchen auch noch nicht einmal vollmächtige Jesus-Nachfolger wie einen Paulus, einen Luther oder einen Billy Graham. Was sie zuallererst brauchen, ist jemand ganz anderes. Sie brauchen Jesus. Sie brauchen Jesus Christus. Jesus Christus, er geht nicht an einen Ort der größtmöglichen Macht, sondern der maximalen Ohnmacht. Er kommt nicht als ein neuer Gewaltherrscher, sondern Jesus kommt als der Friedefürst. Er bringt uns keine neuen Schrecken, sondern Jesus bringt Liebe, Gnade und Vergebung. Jesus lebt den ganzen Gehorsam gegen Gottes Wort. Und deshalb konnte er dem Versucher antworten: Weg mit dir. Hier auf dieser Erde, da gilt nur eines: Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Jesus Christus versucht für uns. Es war auf Golgatha, da wurde Jesus noch einmal versucht. Gaffend und johlend stand die Menge unter dem Kreuz. Der hohe Priester, die Schriftgelehrten, die Obersten des Volkes, sie alle waren gekommen. Sie versuchten Jesus und sie riefen laut: Steig doch herab vom Kreuz. Wenn du der König Israels bist, dann glauben wir. Du hast doch gesagt, dass du der Sohn Gottes bist. Und Jesus, er hat allen Versuchungen widerstanden. Hätte er das nicht, wir wären alle auf ewig verloren. Und deshalb, ihm können wir uns anvertrauen mit allem, was uns auf der Seele brennt. Hinter seinem Rücken, da sind wir geborgen, wenn uns die Angst packt, das Grauen vom Morgen, wenn eine neue Woche beginnt. In seinen Händen, da sind wir gehalten, wenn wir stolpern oder fallen. In dem bekannten Lied von Martin Luther, da heißt es: Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es muss uns doch gelingen. Deshalb eins ist klar: Wo Jesus ist, da muss der Teufel weichen. Und darum gibt es keine noch so verteufelte, keine verzweifelte Situation, die ein Grund zum Verzweifeln wäre. Sicherlich, es ist nicht immer leicht, der Versuchung zu widerstehen. Vielleicht geht es dir wie mir. Du versuchst dich nicht locken zu lassen von den Angeboten, die dir gemacht werden, für Angebote, die in deinem Leben alles durcheinanderwirbeln, was dir wichtig und was dir bisher wertvoll war. Du versuchst, auf dem Weg zu bleiben. Doch allein werden du und ich scheitern, auch beim besten Vorsatz. Von der Widerstandskämpferin Sophie Scholl ist uns Folgendes überliefert. An ihren Verlobten, da schrieb sie aus dem Gefängnis, kurz bevor sie umgebracht wurde: Ja, könntest du dort einmal in einer Kirche sein und am Abendmahl teilnehmen? Welchen Trost und Kraftquelle könnte dir das sein? Denn gegen die Dürre des Herzens hilft nur das Gebet, und sei es noch so arm und klein. Ich bin Gott noch so ferne, dass ich ihn nicht einmal beim Gebet spüre. Ja, manchmal, wenn ich den Namen Gott ausspreche, will ich auch in ein Nichts versinken. Doch hilft dagegen nur das Gebet. Und wenn in mir noch so viele Teufel rasen, kann ich mich an das Seil klammern, das mir Gott in Jesus Christus zugeworfen hat, auch wenn ich es nicht mehr in meinen erstarrten Händen fühle. Soweit Sophie Scholl. Der Teufel mag das Kreuz nicht. Er will alles tun, damit das nicht geschieht, dass Menschen an den gekreuzigten Jesus glauben und sich ihre Schuld vergeben lassen. Jesus bleibt treu. Und die Geschichte im Matthäus-Evangelium, sie endet damit, dass der Teufel geht und die Engel Gottes kommen und ihm dienen. Da öffnete sich der Himmel und die Engel dienten ihm. Jesus möchte nur eins. Er möchte, dass wir ihm nachfolgen. Er will, dass wir in seiner Spur bleiben. Und darum geschieht es auch noch heute, dass sich über uns der Himmel öffnet, wir die Nähe von Jesus, die Nähe Gottes spüren. Deshalb, ihr Lieben, Jesus wurde für uns versucht, damit wir Heil und Rettung bekommen. Der Feind, der will uns immer wieder versuchen, verführen da, wo wir am empfänglichsten sind. Doch selbst wenn wir uns noch so ohnmächtig und verlassen fühlen, in Jesus brauchen wir uns nicht mehr. Da brauchen wir uns nicht mehr brotlos, nicht mehr hilflos und auch nicht mehr ratlos zu fühlen. Jesus möchte bei uns bleiben. Jesus hilft uns. Jesus möchte mit uns gehen. Er ist der Herr. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.